NDR Info. Das Forum.
Und wieder werden in Großbritannien die Hochzeitsglocken läuten. Am Samstag werden sich Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle das Jawort geben. Für das Königshaus und viele Royalty-Fans weltweit ist es die Hochzeit des Jahres. Aber sie hat auch ganz praktische Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft. Es ist ein besonderes royales Paar, der ruhelose Prinz und die geschiedene amerikanische Schauspielerin mit afroamerikanischen Wurzeln. Aber sie sind eingebunden in die Geschichte der britischen Monarchie, in die Tradition königlicher Ehen und in das Marketing der 60 Milliarden Marke Königshaus. Thomas Spickhofen nimmt all das in den Blick, während in Windsor die Hochzeitsvorbereitungen laufen.
Im Souvenirladen von Derek Prime drängen sich Touristen aus aller Welt. Der Shop mit dem schönen Namen King and Queen liegt in Windsor direkt gegenüber den Schlossmauern von Windsor Castle. Für die Touristen, die links vom Bahnhof oder rechts vom Schloss kommen, sind die drei Treppenstufen in den Laden der Zugang in eine Welt der Deckchen und Löffel, der Fähnchen und Becher. Souvenirs, sagt Derek, sind immer sein Leben gewesen. Aber diese Tage jetzt, das sei ja unglaublich. Ein einziges Rein und Raus, so geht das den ganzen Tag.
Derek ist in Windsor geboren. Sein Leben lang hat er hier Souvenirs verkauft. Jetzt, mit 74 Jahren, hat er sich eigentlich schon zur Ruhe gesetzt. Aber für diese Festtage rund um die Hochzeit des Jahres hängt sich Derek noch mal voll rein.
Wir haben auch noch Geschirrtücher. Heute ist auch noch Tee reingekommen. Aber es kommt so viel rein und es geht so viel raus. Schnell. So schnell, wie es reinkommt, geht es auch wieder raus.
And so much of it is going out. Quickly, you know, as soon as you get it, it's gone.
Einhunderttausend Menschen erwarten die Händler und Kaffeehausbetreiber, die Pubbesitzer und Hoteliers in Windsor. Millionen Zuschauer erwarten die Fernsehanstalten. Und 1 Milliarde Pfund erwartet die britische Wirtschaft von dieser royalen Hochzeit. An diesem 19. Mai 2018 wird sich das britische Geschäftsmodell Monarchie von seiner lukrativen Seite zeigen.
Es gab Zeiten, da hätten die Briten keine Wette mehr darauf abgeschlossen, dass sie diese Hochzeit noch erleben. Harry der Rebell, Dirty Harry, Harry mit einer Hakenkreuzarmbinde auf einer Kostümparty, Harry nackt am Billardtisch in Las Vegas. Prinz Henry Charles Albert David of Wales, genannt Harry, war über Jahre hinweg vor allem eine Existenzsicherung für die Boulevardpresse. Ein Teenager auf der öffentlichen Suche nach seinem Platz im Leben.
Harry ist 8, als sich die Eltern Charles und Diana vor aller Welt ihre Scheidungsschlacht liefern. Er ist 12, als seine Mutter bei einem Autounfall ums Leben kommt. Eine klare Rolle in der Monarchie, wie sie zum Beispiel sein Bruder William oder sein Vater Charles haben, die beide eines Tages den Thron besteigen werden, die gibt es für Harry nicht. Wohl aber die Einsamkeit, die Verzweiflung nach dem Tod seiner Mutter. Eine Trauer, die bis heute andauert und immer wieder raus muss, sagt Harry. Dass sein letztes Telefonat mit der Mutter, sie in Frankreich, er in Schottland, nur wenige Momente dauerte, damit werde er den Rest seines Lebens zurechtkommen müssen. Wie gut oder schlecht er damit zurechtkommt, dabei sieht ihm die Weltöffentlichkeit sein ganzes Leben lang zu. Dessen ist sich Harry, inzwischen 33 Jahre alt, bewusst.
Seine Eskapaden haben die Briten ihm immer verziehen, nicht zuletzt wegen seiner tragischen Jugend. Er sei schon immer ein bisschen volksnäher als die anderen Mitglieder der königlichen Familie gewesen, sagt Joe Little vom Royalty-Magazin Majesty.
Harry war immer ein bisschen der freche Typ. Und das mögen die Leute. Er ist übermütig und die Leute finden es gut, dass er nicht alles so furchtbar ernst nimmt und Spaß mit ihnen haben kann.
Inzwischen aber hat Harry auch zahlreiche sehr ernsthafte Aufgaben übernommen. Er ist Schirmherr dutzender Wohlfahrtsorganisationen, kümmert sich um Obdachlose und um gestrandete Jugendliche, um Menschen mit psychischen Belastungen. Er hat die Invictus Games ins Leben gerufen, einen Sportwettbewerb für Kriegsinvalide. Harry ist Vollzeitmitarbeiter in der Firma, wie das Königshaus sich selbst gelegentlich nennt, und kein Schlechter, findet Joe Little vom Magazin Majesty.
Der Harry, den wir heute sehen, ist ein ganz anderer als der von vor 5 Jahren. Er ist sehr gereift. Er hat viele Pflichten in der königlichen Familie übernommen und macht das wirklich gut. Ich glaube, viele junge Leute können mit Meghan und Harry mehr anfangen als mit William und Kate oder gar Charles, Camilla und der Queen. Das ist wichtig, damit die königliche Familie auch im 21. Jahrhundert relevant bleibt. Und da leisten Meghan und Harry großartige Arbeit.
Allerdings, ein alter Lehrsatz aus dem Medienhandbuch für britische Top-Promis lautet: Erst werdet ihr hochgeschrieben und dann in den Abgrund gestoßen. Das, so fürchtet Joe Little, werde auch für Meghan Markle gelten.
Sie werden erst auf einen Sockel gehoben und bleiben da für eine Weile. Aber dann reißt man sie da wieder runter. Das ist auch bei Meghan unvermeidlich. Sie ist etwas älter. Sie hatte eine Karriere, die manche für zweifelhaft halten. Und sie war schon einmal verheiratet. Da wird es wohl so sein, dass irgendwann eine Enthüllungsgeschichte rauskommt und Probleme macht.
Er suche nicht jemanden, der die Rolle an seiner Seite erfülle, sagte Harry einmal, aber er suche jemanden, der bereit sei, das auf sich zu nehmen.
Mit Meghan Markle, so hoffen die Briten, hat Harry diesen jemanden gefunden.
Meghan Markle ist der Star dieser Hochzeit. Schon bei ihren ersten Auftritten an der Seite von Harry fliegen ihr die Herzen in allen Teilen des Landes zu. Die Menschen stehen zu Hunderten an den Absperrungen und rufen: Harry, geh mal zur Seite, wir wollen Meghan sehen. Die Briten, von denen man sagt, sie zeigten Gefühle nur bei Hunden und Pferden, sie haben ihr Herz für Meghan entdeckt.
Der Beginn der Romanze ist verbürgt. Es war ein Blind Date im Soho Club im Herzen von London. Arrangiert haben soll das Treffen eine gemeinsame Freundin von Harry und Meghan im Juli 2016 am Rande des Tennisturniers in Wimbledon. Es folgen Monate der heimlichen Treffen, dann Ende 2016 die ersten Fotos, die die beiden zusammen zeigen, und schließlich im November 2017 die Bekanntgabe der Verlobung. Wann genau die stattgefunden hat, wissen wir bis heute nicht. Nur so viel: Es sei ein gemütlicher Abend gewesen, erzählt Meghan Markle. Sie hätten gerade Hühnchen gemacht und sie habe nichts geahnt.
Eine große Überraschung war das. Harry war so süß und romantisch. Er ist auf die Knie gegangen und ich habe auch sofort Ja gesagt. Noch bevor er fertig war, habe ich ihn aufgeregt unterbrochen. Kann ich jetzt Ja sagen?
Yes, as a matter of fact, I could barely let you finish proposing. So can I say yes now?
Inzwischen liegt nicht nur Harry, sondern halb Britannien Meghan zu Füßen. Sie wird wie ein nationaler Schatz behandelt, sagt Meghan-Biograf Andrew Morton. Die Menschen wollen sie und Harry beschützen und warten darauf, was diese bemerkenswerte junge Frau wohl ins Haus Windsor bringt.
Meghan has already been treated like a national treasure, like she's always been around. People feel very protective towards her, feel protective towards Harry, and they're all waiting to see what this remarkable young woman will bring to the House of Windsor.
Meghan Markle, vor 36 Jahren in Los Angeles geboren, steht mit beiden Beinen in einem Leben, in dem sie früh allein zurechtkommen muss. Ihre Eltern lassen sich scheiden, als sie 6 ist. Aus der ersten Ehe ihres Vaters hat sie 2 Halbgeschwister. Markle macht einen Bachelorabschluss in Theater und internationalen Studien, baut sich eine Laufbahn als Schauspielerin auf und setzt sich aktiv für Frauenrechte ein. Sie sei stolz, eine Frau und Feministin zu sein, sagt sie einmal.
I am proud to be a woman and a feminist.
Meghan Markle sagt, Andrew Morton sei ganz anders als die Frauen bisher, die in die königliche Familie eingeheiratet haben. Andrew Morton ist nicht nur frischer Meghan Markle-Biograf, sondern auch jener Autor, der vor einem Vierteljahrhundert das britische Königshaus mit einem Buch ins Wanken gebracht hat, das ebenfalls den Weg einer Frau in die Herzkammer der britischen Monarchie beschreibt. Von ihm stammt Diana, ihre wahre Geschichte. Darin schildert er Dianas Unglück am königlichen Hof. Aber Diana und Meghan lassen sich kaum miteinander vergleichen, sagt Andrew Morton.
Da gibt es sehr große Unterschiede. Meghan war schon eine Aktivistin, als sie noch ganz jung war. Diana war mehr eine fürsorgliche Helferin. Meghan hat an Organisationen geschrieben und Demonstrationen auf die Beine gestellt. Sie hat sich einmal zum Beispiel direkt an ein großes Unternehmen gewandt, wegen einer frauenfeindlichen Darstellung in der Werbung. Und dieser Spot wurde geändert. Meghan hat also schon früh ein Gespür für Macht bekommen. Und das hat man später auch in ihrer Arbeit für die Vereinten Nationen gesehen.
She really felt her power as a young woman. And you saw that later on in her work for the United Nations.
Aber Meghan Markle muss auch viel aufgeben für ihr neues Leben im Kensington-Palast in London, in der fremden königlichen Familie. Sie verlässt ihre amerikanische Heimat, sie hat ihren Beruf an den Nagel gehängt. In London warten keine Geschwister oder Eltern, Omas, Opas, Onkel, Tanten. Das könnte mal ein Problem werden, glaubt Andrew Morton.
Meghan's always been a team player, so she'll and she's also been a great networker. So she'll have people.
Meghan war immer sehr teamfähig und eine großartige Netzwerkerin. Sie hat also Leute in ihrem Leben, die sie unterstützen werden. Aber im Gegensatz zum Beispiel zu Catherine, die ihre Familie in der Nähe hat, ist Meghan vor allem auf sich selbst angewiesen, auf Harry und auf Freunde, die aus Amerika einfliegen. Und das könnte ein Wunderpunkt sein. Denn es wird manche lange einsame Nacht innerhalb der königlichen Familie geben. Und sie wird sich fragen, habe ich das Richtige getan?
There'll be some long nights of the soul when it comes to being inside the royal family, and she'll be wondering, have I done the right thing?
Gut möglich, dass sich Meghan Markle in diesen Momenten daran erinnert, dass sie trotz der Schauspielkarriere bislang ein ziemlich unbeobachtetes Leben geführt hat, außerhalb der Boulevardpresse. Das sei jetzt eindeutig vorbei, weiß sie, aber sie habe beschlossen, ich lese das einfach nicht, sondern wir, Harry und ich, stecken unsere ganze Energie in unsere Beziehung.
I made the choice to not read anything, positive or negative. It just didn't make sense, and instead we focused all of our energies just on nurturing our relationship.
On us.
Yeah. On us.
Der Teebecher, sagt Derek aus dem Souvenirshop King & Queen in Windsor. Teebecher und Geschirrtücher mit dem royalen Paar gehen am besten, aber der Becher ist klar die Nummer eins.
The mug. Mug and tea towel, but the mug is the most top number one. And that's the picture. You've got a picture on the front of the mug.
Hier sehen Sie das Bild. Das ist auf der Vorderseite des Bechers. Das ist das Bild von der Verlobung. Und auf der Rückseite steht dann alles zur Hochzeit. Also Harrys voller Name und Titel und das Datum.
Mountbatten, Windsor. Now that is the official title of Prince Harry to Meghan Markle on the day of 19th of May 2018, Windsor Castle.
50 Millionen Pfund Einnahmen erwarten allein die Souvenirhändler des Vereinigten Königreiches aus der royalen Hochzeit. Insgesamt, so haben es die Experten des Marketingunternehmens Brand Finance ausgerechnet, ist das ganze Ereignis rund 1 Milliarde Pfund wert. Die königliche Familie sei ein prächtiges Treibmittel für die britische Wirtschaft, sagt Richard Haig, Geschäftsführer von Brand Finance.
We say that there's 500 million pounds a year.
Nach unseren Berechnungen bringt die Monarchie dem britischen Tourismus rund 500 Millionen Pfund pro Jahr. In diesem Jahr kommen dann nochmal 300 Millionen Pfund nur wegen der Hochzeit dazu, weil mehr Menschen, sowohl Einheimische wie auch Gäste, in verschiedene Teile des Landes reisen.
Sie geben ihr Geld aus in Hotels und Restaurants, in Museen und Derricks Souvenirshop. Aber auch im Alltag auf der Insel haben Kleindarsteller wie der vierjährige Prinz George Einfluss auf die heimische Wirtschaft.
Als die Schule, auf die er geht, ihren Speiseplan veröffentlichte, war da eine spezielle Sorte von Linsen drauf. Und innerhalb von ein paar Tagen waren die im ganzen Land ausverkauft, weil jeder seinem Kind dasselbe Essen geben wollte, wie es Prinz George bekommt.
Besonders interessant ist, was die Royals tragen, vor allem die weibliche Belegschaft des königlichen Unternehmens. Jüngstes Beispiel ist die jüngste im Kreise, die dreijährige Prinzessin Charlotte, als sie nach der Geburt ihres neuen Brüderchens gemeinsam mit Daddy William und Bruder George die Treppenstufen zum Krankenhaus erklomm.
Prinzessin Charlotte went to the birth of her little brother.
Prinzessin Charlotte ging zur Geburt ihres kleinen Bruders. Dabei hatte sie ein Kleidchen an. Und innerhalb von Minuten war dieses Kleidchen, das 45 Pfund kostet, im Internet ausverkauft. Das ist es, was gemeint ist, wenn wir von Influencern reden.
Mit Meghan Markle kommt nun ein ganz neuer Aspekt hinzu. Die Amerikanerin, Schauspielerin, Tochter eines weißen Vaters und einer schwarzen Mutter, gilt als ungewöhnlich, bodenständig, weltoffen, zugänglich für einfache Menschen. Sie könne der Marke Monarchie ganz neue Märkte erschließen, glaubt Richard Hague.
Meghan Markle has a fanbase and appeal all of her own.
Meghan Markle hat eine eigene Fanszene und eine ganz eigene Anziehungskraft. Da wird sich Wert ganz allein aus ihr heraus entwickeln. Vor allem auch, weil sie Amerikanerin ist. Das öffnet britischen Marken einen Zugang zu ganz neuen amerikanischen Kunden, die sich nun auf einmal für die britische Monarchie interessieren.
Aspirational set of people in the US who now will feel greater association with the British monarchy.
Offen ist dann nur noch, ob auch die neuen amerikanischen Kunden irgendwann das kaufen, was im Souvenirshop von Derrick am besten geht.
No, the Queen's always number one. The Queen's always number one. A bit like the German Chancellor. Always number one.
In einem schmucklosen, vierstöckigen Bürohaus an der Pentonville Road, nördlich der Londoner City, nur wenige Schritte vom Bahnhof King's Cross entfernt, sitzen die Gegner der Monarchie. Republic heißt die Organisation, die sich eine Abschaffung des Königtums auf die Fahnen geschrieben hat. Die Monarchie passe nicht zur Demokratie, sagt Graham Smith, der Geschäftsführer von Republic. Sie ist teuer, sie erlaubt den Royals völlig unkontrolliert, Millionen Pfund für sich selbst auszugeben. Wenn das ein Abgeordneter machen würde, sagt Graham Smith, dann würde er im Gefängnis landen.
They spend millions of pounds on themselves in a way that would, if that was repeated by an MP, that MP would find themselves in jail.
80 Millionen Pfund gehen in diesem Jahr direkt an die Mitglieder der Königsfamilie. Darin enthalten ist ein dicker Zusatzbatzen für die Renovierung des Buckingham-Palastes. Erwirtschaftet wird dieses Geld mit dem Besitz der Krone, erreicht von ertragreichen Landgütern bis hin zu teuren Einkaufsstraßen. Dass das Königshaus angeblich jeden Staatsbürger nur 4,70 Pfund pro Jahr koste, wie dies die Freunde der Monarchie so gern vorrechneten, stimme nicht, sagt Graham Smith. Nicht nur, dass das sowieso alles Steuerzahlergeld sei, vielmehr seien in den offiziellen 80 Millionen teure Posten wie die Sicherheit oder die Nutzung von Gebäuden gar nicht berücksichtigt.
Die wirkliche Zahl liegt weit über 300 Millionen Pfund. Und es gibt keine wirkliche Kontrolle, ob da nicht das Geld von 60 Millionen Einwohnern einfach verschwendet wird. Das ist nirgendwo anders so. Es ist nur die Monarchie, die versucht, mit diesem Trick durchzukommen.
That just doesn't wash with anybody anywhere else. It's only the monarchy that tries to get away with that trick.
Dass der Trick trotzdem ein ziemlich gutes Geschäft für die britische Wirtschaft, insbesondere für den Tourismus ist, das sieht Graham Smith nicht so. Am Ende, meint er, würden die Touristen doch auch kommen, selbst wenn es keine Monarchie mehr gäbe.
Now the bottom line is, if we get rid of the monarchy, tourists would still come.
Viel mehr als die Kosten der Krone stört Graham Smith aber, dass die Monarchie politisch nicht das leisten kann, was ein Staatsoberhaupt in einer parlamentarischen Demokratie leistet.
Die Monarchie ist nicht einfach nur Dekoration. Sie hat Einfluss darauf, wie unser Land regiert wird. Sie gibt uns ein Staatsoberhaupt, wo uns die Verfassung fehlt und die Gewaltenteilung zwischen Parlament und Regierung nicht so klar ist wie in Deutschland. Das ist eine große Herausforderung, wie wir gerade in den vergangenen 2 Jahren sehen konnten. In den 2 Wochen nach dem Brexit-Referendum zum Beispiel, als der Premierminister zurückgetreten und sowohl die regierenden Tories wie auch die oppositionelle Labour-Partei beide in interne Kämpfe verstrickt waren, da wurde das Land ohne Führung gelassen. Es herrschte damals große Unsicherheit. Wir hatten rassistische Spannungen und Anschläge auf Minderheiten. Und die Queen war nirgendwo zu sehen. Nicht ein Wort, nicht eine Rede, nicht ein Kommentar. Dabei ist das genau der Moment, in dem sich ein Staatsoberhaupt zu Wort meldet, in dem es redet und die Nation beruhigt.
Die Monarchie werde durch die Hochzeit von Harry und Meghan auch keineswegs moderner, sagt Graham Smith. Er wünsche ja dem Paar von ganzem Herzen alles Glück und glaube auch, dass die beiden verliebt ineinander seien. Aber dass die Ehe des Prinzen mit einer geschiedenen, dunkelhäutigen Amerikanerin tatsächlich als Rollenvorbild für die Gesellschaft taugt und die Ankunft des Königshauses im 21. Jahrhundert dokumentiert, das glaubt Graham Smith nicht.
Was wirklich passiert ist, die Monarchie öffnet sich nicht, sondern sie nimmt ein weiteres Mitglied in ihren Reihen auf. Man sieht ja jetzt schon, dass Meghan nicht mehr so unabhängig wie vorher ist und zum Beispiel ihre Social-Media-Aktivitäten eingestellt hat und stattdessen jetzt der Palast ihre öffentlichen Auftritte regelt.
Die Kirche, in der sich Harry und Meghan das Ja-Wort geben werden, nennt sich bescheiden St. George's Chapel, St. Georgs Kapelle. Tatsächlich aber ist sie eine richtig große Kathedrale am Rande des Schlossgeländes von Windsor. 600 Gäste werden hier Platz finden, davon allerdings nur knapp 200 im vorderen Teil der Kirche, im Chorgestühl, alte englische Eiche, jeder Platz mit einer eigenen kunstvollen Schnitzerei. Die anderen 400 werden weiter hinten im Kirchenschiff sitzen und den besonderen Moment auch nur über die Bildschirme sehen können.
Die Wahl des Ortes, 40 Kilometer von London entfernt und eben nicht die St. Paul's Cathedral oder die Westminster Abbey, erfolgte mit Bedacht. Harry ist nur der 6. in der Thronfolge, vor ihm rangieren sein Vater Charles, dann sein Bruder William und dahinter dessen Kinder George, Charlotte und Louis. Dass Harry jemals König wird, ist unwahrscheinlich, deshalb ist die Trauung bei aller royalen Grundausstattung auch eine Nummer kleiner als bei seinem Bruder. Oder gar damals bei seiner Großmutter, der Queen.
Elizabeth heiratete 1947 in der Westminster Abbey, dem großen Sakralort der britischen Monarchie und der anglikanischen Kirche.
I, Elizabeth Alexandra Mary, take thee, Philip.
To my wedded husband.
To my wedded husband.
To heaven to hold.
To heaven to hold.
From this day forward.
Dass überhaupt ihre Linie in die Thronfolge geriet, lag daran, dass ihr Onkel, König Edward VIII., 1936 darauf bestand, seine große Liebe zu heiraten, Wallis Simpson, eine geschiedene Amerikanerin. Edward musste schließlich abdanken und sein Bruder kam auf den Thron, König Georg VI., der Vater der heutigen Queen.
Verfechter der Monarchie halten die Hochzeit von Harry und Meghan für einen Beleg, dass das britische Königshaus endlich zeitgemäß auftritt. Eine geschiedene Amerikanerin, 3 Jahre älter als der Prinz und mit einer eigenen politischen Agenda. Noch vor 20 Jahren wäre dies unmöglich gewesen, sagen sie. Die Vorbereitungen auf den großen Tag laufen im ganzen Land schon seit Monaten auf Hochtouren. Die Fernsehsender werden stundenlang live übertragen. Überall finden Partys statt. Die Regierung hat zu Straßenfesten ermuntert und die Sperrstunde verlängert.
Der meiste Trubel aber wird in Windsor erwartet. Nasik Hussain will die Gäste seines Cafés im Herzen von Windsor mit besonders britischen Leckereien erfreuen. Mit einem typisch britischen Biskuitkuchen zum Beispiel, dem Victorian Sponge Cake, und Eton Mess, einer Nachspeise aus Sahne und Früchten.
We will have something like a Victoria sponge cake, Eton Mess cake, so some cakes which have a sort of a royal background.
Alles soll einen royalen Hintergrund haben. Bei Nasik Hussain wird es auch ein spezielles Getränk geben, passend zur Hochzeitstorte, die sich Harry und Meghan aus einer kleinen Bäckerei in London kommen lassen. Sie soll ein Frühlingsaroma verströmen, mit Buttercreme, Zitronen und Holunderblüten. Also bereitet Hussain auch ein Getränk mit Holunder vor, eine Art Limonade extra für diese Hochzeit.
I've got a special drink, Elderflower Press, which is like, if you imagine a lemonade, but with elderflower, especially for the royal wedding, because as you know, the royals like this drink.
Andere haben ein besonderes Hochzeitsbier oder einen speziellen Gin-Mix auf den Markt gebracht. Außerdem müssen wir mehr Personal einstellen, sagt Val Doherty, die in Windsor das Pub King and Castle betreibt. Wahrscheinlich braucht man doppelt so viele Leute wie sonst, sagt Val, nochmal 15.
Obviously, recruiting staff, it's going to be probably double what we'd usually be recruiting. So we're looking to hire probably about another 15 people at the moment.
Um 6 Uhr früh am Morgen will Val Doherty ihr Pub aufmachen zum Frühstück. Und da solle auch das Personal schon komplett an Bord sein, denn man müsse ja an die Straßensperren denken, die aufgebaut werden.
We're hoping to open at 6 a.m. for breakfast. All being well. And then obviously is to combat the road closures that are going to be happening, to make sure that we're here.
Am Tag der Hochzeit wird Windsor ein Hochsicherheitsbereich sein, nicht nur mit Straßensperren und Fahrzeugkontrollen, sondern auch mit Körperscannern wie auf dem Flughafen. 6000 Parkplätze hat die Stadtverwaltung freigeräumt für die Gäste. Die Sonderzüge aus London fahren im Viertelstundentakt. Trotz der Menschenmassen hofft Nasik Hussain im entscheidenden Moment, einen Blick auf das Paar in der Kutsche erhaschen zu können. Sein Café liegt direkt an der Route für die Kutschfahrt des Brautpaares.
Wenn du dir überlegst, dass die nur ein paar Meter entfernt sein werden, das passiert uns nur einmal im Leben. Meinen Leuten sage ich, das hier ist etwas, woran wir uns unser ganzes Leben lang erinnern werden. Wir werden unseren Enkelkindern noch erzählen können, wir waren dabei.
This will be something we can remember all our life. If we do our best, keep smiling, be happy, be positive, we will tell our grandchildren the stories that we were there.
Am schönsten wäre es, fügt Nasik Hussain noch hinzu, wenn dann irgendwann demnächst einmal Harry und Meghan und mit ihnen die ganze Familie König die paar Meter vom Schloss Windsor herunterkommen würden in den Ort zu ihm auf einen Kaffee.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Harry, Meghan und die Hochzeit des Jahres. Eine Sendung von Thomas Spiekhofen. Redaktion Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.